Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben Mittwoch, den 19. August. Es ist endlich mal spürbar kälter geworden in Deutschland. Die große Hitzewelle scheint vorüber zu sein. An der Börse bleibt's aber weiter brandheiß auf jeden Fall. Unter anderem haben die Superinvestoren ihre Bücher für uns geöffnet. Da wollen wir heute mal so ein bisschen drüber sprechen, denn ich persönlich muss wieder sagen, ich glaube, der eine oder andere hat schon wieder im Vorfeld so ein bisschen mehr gewusst als der Markt. Lässt sich zumindest mal so aufgrund der Trades vielleicht so ein bisschen erahnen. Es gab aber auch zwei weitere sehr interessante Tendenzen, die ihr dann sehen werdet, wenn wir uns mal so ein bisschen damit beschäftigen, was so passiert ist. Dann ja, eine wirklich beunruhigende Entwicklung in den USA, eine große Schuldenwette, über die wir mal heute so ein bisschen sprechen müssen. So auch ein kleines bisschen als eine Warnung, nicht, dass man jetzt überstürzt alles verkaufen sollte und seine Lebensmittelvorräte aufstocken sollte, weil das große Armageddon naht, aber ein Punkt, den man definitiv auf dem Schirm haben sollte, gerade wenn sich in Zukunft etwas bei den Zinsen in eine ganz bestimmte Richtung entwickelt. Ansonsten gab es auch interessante News wieder aus dem KI-Bereich, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Deswegen, wie immer, lasst jetzt schon mal den Daumen nach oben für die Folge da, dann müsst ihr es später nicht tun, weil ihr so gefesselt wieder an euren Geräten hängen werdet, dass ihr dafür dann gar keine Zeit haben werdet oder ihr werdet es einfach schlicht und einfach vergessen. Folgt uns natürlich auch gerne auf allen möglichen Podcast-Plattformen, wo ihr gerne immer euren Lieblingspodcast hört. Aber am Anfang, wie immer, mal eine kurze Marktübersicht. Die Woche, ja, ist erstmal der Softwaresektor nicht so gut reingestartet, zumindest am Montag. Jetzt heute, wir nehmen es am Dienstagmittag auf, da sieht es wieder im Softwarebereich ein bisschen besser aus. Also aktuell hat man ja so das Gefühl, dass es mehrmals die Woche eine Sektorrotation gibt, oder? Wie siehst du so aktuell die kurzfristige Entwicklung? Weil du bist ja auch meistens so in beiden Sektoren drin.
Ja, es ist wirklich krass, wie das immer hin und her läuft. Gut, wir sind jetzt so ein bisschen irgendwie in einer Zeitspanne, die vielleicht so ein paar Wochen gehen könnte, so rein vom Gefühl, wo es holpriger werden könnte. Denn die Berichtssaison ist ja jetzt so gut wie durch. Es kommen auch ein paar Nachzügler, ein paar, die haben ihr Geschäftsjahr verschoben. Aber insgesamt ist ja jetzt eigentlich alles Wichtige durch. Also da gibt es jetzt erstmal keine neuen Impulse von der Berichtssaison. Und dann haben wir ja zum einen, was du gerade gesagt hast, da wollen wir gleich nochmal kurz drüber sprechen, das Thema der Anleiherenditen. Also die ja, steigen in einem heftigen Tempo, muss man jetzt sagen, wieder zuletzt. Und das belastet dann doch die Märkte. Es gibt auch, also wir haben jetzt auch viele irgendwelche Sachen schon geschickt, ne, dass jetzt ja alles wieder implodiert. Thema Japan auch kommt dann noch dazu. Die halten ja sehr viele US-Staatsanleihen. Aber das ist das eine Thema und das andere Thema ist, ja, der Ölpreis, der ist jetzt wieder gestiegen. Also ich weiß gar nicht, ob da jetzt überhaupt noch irgendeine Lösung angepeilt wird oder wie das jetzt weitergeht. Vielleicht lässt man es ja auch einfach irgendwie so auslaufen, kann ich mir vorstellen, von den USA und zieht sich da irgendwie wieder so Schritt für Schritt zurück. Es hieß ja mal irgendwie, sie wollen die jetzt zu US-Territorium erklären, die Straße von Hormuz, nochmal erzählen, dann, dass sie die ja sowieso kontrollieren. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall und alles, was man so liest, sieht es da nicht nach Einigung aus. Ne? Deswegen ist es nicht verwunderlich, dass der Ölpreis wieder ein bisschen steigt. Ich glaube trotzdem nicht, dass die USA das weiter eskalieren lassen oder wieder eskalieren lassen, denn die Midterms stehen ja an und die Umfragewerte von Trump sind sehr schlecht. Wenn jetzt wieder die Energiepreise steigen oder auch die Börsen fallen, wäre das überhaupt nicht gut. Und die Iraner trauen ja Trump natürlich trotzdem nicht, weil sie sagen, vielleicht nicht ganz zu Unrecht, ja, jetzt macht er nochmal hier irgendwie kurz Waffenstillstand oder sie wollen nochmal verhandeln und dann, wenn die Wahlen vorbei sind, dann wird wieder draufgehauen, so ungefähr. Also das Vertrauen ineinander ist erschüttert, sagen wir es mal so. Ne? Und dass da jetzt irgendwie eine schnelle Einigung kommt, sehr, sehr unwahrscheinlich meiner Meinung nach. Aber ich habe es gesagt, der Markt kann ja trotzdem irgendwie damit leben, solange da nicht der Ölpreis nach oben eskaliert. Aber ja, so, es gibt so ein paar Statistiken, dass jetzt diese Zeit ab jetzt so, es ist ja auch August, September, ist oft nicht so gut, dass das eher so in solchen Jahren mit den Midterms eher keine guten Wochen sind. Würde eigentlich dazu passen, dass wir jetzt ja nochmal ganz schön hochgelaufen sind. Jetzt bröckelt es irgendwie wieder zuletzt. Jetzt haben wir wieder so ein bisschen Verkaufsdruck. Also wir nehmen ja, wie gesagt, Dienstagmittag auf bei den Chipwerten, wobei die halt bis gestern noch sehr stark waren. Es könnte auch sein, dass es hier direkt wieder einen beide Dip gibt. Denn gestern, ich glaube, Micron, Sandisk waren wieder 5, 6, 7% im Plus. Jetzt sind sie heute 5% im Minus. Ist schwer zu sagen, ja, aber mittelfristig, dass da der Softwaresektor doch nochmal ganz gut läuft, kann ich mir auch vorstellen. Es gab ja jetzt zum einen, wie gesagt, die guten Nachrichten eigentlich von Unternehmensseite, eigentlich bei den meisten Unternehmen, also KI-Disruption war nicht wirklich zu sehen. Und zum anderen, wie gesagt, die erste mögliche Übernahme von Workday durch Silver Lake, das könnte so eine Art Boden bilden. Und denn immer wenn die Aktien zu stark fallen, könnte man so auf Schnäppchenjagd gehen und sagen, vielleicht werden sie übernommen, so ungefähr. Ne? Also bin mal gespannt. Ja. Auf der anderen Seite gibt es ja auch diese Zahlen von Anthropic jetzt nochmal, wie viel Umsatz die machen. Ich weiß nicht, hast du auch gelesen, glaube ich. Ne? Da muss man sich ja schon irgendwie fragen, okay, die Softwareunternehmen nehmen mehr Geld ein, aber gleichzeitig kommen ja auch diese ganzen ChatGPTs und Anthropics und die machen brutalste Umsätze. Also Wahnsinn, was da jetzt an quasi an zusätzlichem Volumen halt einfach reinkommt. Ne? Also und ja, der nächste Impuls, der Börsengang Ende September, Anfang Oktober. Auf jeden Fall wird es da jetzt im Vorfeld wahrscheinlich auch nochmal die ein oder andere Meldung geben. Ne? Und vor allen Dingen, da müssen wir auf jeden Fall dann eine Folge machen, wo wir länger drüber sprechen, ja. Also zu welcher Bewertung die kommen, kauft man das Ding? Können wir es kaufen in Deutschland? Weiß ich nicht, ob es so kommt, ne? Aber das Ding wird wahrscheinlich Richtung, was habe ich schon gelesen, 1,8 Billionen, 2 Billionen, irgendwie sowas in die Richtung. Ne? Das wird schon heftig.
Also Trade Republic hat ja damit geworben mit Anthropic, das war ja eben auch zur SpaceX-Zeit, also da sollte eine Zeichnung wieder möglich sein, aber wie gesagt, über IPO sprechen wir dann, wenn wir wissen, wann, wie und warum. Was wir aber jetzt auf jeden Fall sicher sagen können, die Annual Run Rate, die liegt mittlerweile bei 65 Milliarden US-Dollar, also wenn man sich das mal so ein bisschen wirklich vorstellt, also wie jung dieses Unternehmen noch ist, und jetzt einfach schon eine Runrate von 65 Milliarden US-Dollar hat, ja, da ist aktuell viel los und das Unternehmen, das ist jetzt auch noch nicht profitabel, beziehungsweise vielleicht kurz davor, aber es ist halt trotzdem enorm, ja, wenn man das mal so mit anderen DAX-Unternehmen vergleicht, also die
teilweise Jahrzehnte. Ich habe geschaut, SAP gibt. Macht so, oder SAP möchte dieses Jahr 40 Milliarden Umsatz machen, die machen also jetzt,
ja.
Also wenn es so weitergeht, bald doppelt so viel Umsatz wie SAP. Wann wurden die gegründet? In den 70er Jahren, und es ist eines der erfolgreichsten und wertvollsten Unternehmen Europas, das muss man sich mal vorstellen, und die kommen ja da irgendwie letztes Jahr raus und ballern das nach oben, das ist unglaublich.
Ja, also das ist Wahnsinn. Natürlich kann man jetzt das noch nicht mit SAP, mit der Profitabilität vor allem vergleichen, aber die Entwicklung, das ist halt Wahnsinn, ja. Und was man eben auch wieder dazu sagen muss, da sieht dann halt OpenAI auch wieder gar nicht gut aus, denn sie machen nur in Anführungszeichen aktuell 40 Milliarden. Also da sieht man halt eben auch, wie stark Anthropic sich eigentlich entwickelt hat, ja, weil wenn man überlegt, sie sind nicht der First Mover gewesen, sie müssen sich sowohl gegen den First Mover in Form von OpenAI als auch gegen Alphabet dann, also mit Gemini durchsetzen, und trotzdem haben sie es geschafft, sich so zu entwickeln. Also das spricht dann, glaube ich, auch schon so ein bisschen für das Produkt, weil wenn das Produkt nicht irgendwie wirklich teilweise in einigen Sachen deutlich besser wäre, hätten sie sehr wahrscheinlich auch nicht diesen Erfolg dann gehabt. Also wirklich beeindruckend, muss man echt so sagen. Wir sind jetzt da mal gespannt, wenn wir dann nochmal so wirklich so die ganz genauen Zahleneinblicke dann bekommen. Zum Vorjahr ist es aber eine mehr als Versiebenfachung des Umsatzes. Also die Wachstumsraten, die sind wirklich nicht von dieser Welt.
Ich habe gerade bei TechCrunch nochmal, also
brutal.
Um es nochmal, Sie haben jetzt die 65 Milliarden wohl überschritten. Bis zum Ende des Jahres wollen Sie zwischen 100 und 120 Milliarden sein, berichtet die Financial Times. Und im Mai waren sie noch bei 47 Milliarden und Ende letzten Jahres bei 9 Milliarden. Also das ist sowas gab es, glaube ich, noch nie, soweit ich weiß, oder?
Also
sowas
ja, habe ich. Also solche Wachstumsraten nicht. Ich glaube früher, also ich glaube vor einigen Jahren war mal in der Größenordnung Salesforce das schnell wachsende Unternehmen. Irgendwann war es, glaube ich, auch mal Pinduoduo. Aber das war trotzdem nicht mal ansatzweise so, wie jetzt diese KI-Unternehmen am Wachsen sind. Und das hat dann natürlich dann eben auch so mit andere Unternehmen nach oben gespült. Im Zuge dessen ist jetzt auch die Meldung noch herausgekommen über die ganzen Nvidia-Beteiligungen, also zum Stand zum 30. Juni. Und das ist für mich auch so ein bisschen oder nochmal merkt man da, warum auch die Intel-Aktie so gut gelaufen ist, denn es ist mittlerweile bekannt geworden, dass Nvidia eine 30 Milliarden Beteiligung hat, also 29,99 Milliarden Dollar Beteiligung an Intel. Also da ist es dann natürlich auch nicht verwunderlich, dass die Aktie da so aus dem Dornröschenschlaf erwacht ist. Das hat natürlich für enormen Kaufdruck dann gesorgt. Ja, also das ist natürlich brutal. Und was auch bekannt geworden ist, man hat auch eine große SpaceX-Beteiligung. Knapp 21 Milliarden Dollar hält man an SpaceX. Und dann aber noch viele weitere Beteiligungen, unter anderem an CoreWeave 4,7 Milliarden, Coherent für 3,1 Milliarden, Nokia 2,2 Milliarden, Synopsys 2,2 Milliarden, Nebius über 325 Millionen und dann noch Generate Biomedicines über knapp 14 Millionen US-Dollar. Also Nvidia, die haben mittlerweile auch ein richtig dickes Portfolio sich aufgebaut, aber das wollen wir jetzt nicht zu sehr vertiefen, weil wir haben ja darüber schon oft gesprochen. Das sind natürlich auch viele Kreislaufsysteme, also sprich, dass du den Unternehmen mit Geldern ausstattest, damit sie dann halt auch wieder deine Technologie dann sozusagen kaufen.
Ja, da gab es ja auch noch die Meldung, das war ja, kam am Wochenende, ne, dass jetzt Nvidia diese 100 Milliarden Kredit quasi an OpenAI nochmal vergibt. Das hieß ja mal früher sogar 250 Milliarden sollen es sein für dieses Rechenzentrum in Ohio. Jetzt sind es 100 Milliarden, angeblich nur der erste Teil. Das andere kommt vielleicht, doch weiß man auch nicht. Nur nochmal zum Thema Kreislaufwirtschaft. Also an den Unternehmen, wo man beteiligt ist, beziehungsweise die Kunden sind, denen gibt man auch wieder Garantien und so weiter. Also es ist mittlerweile so eine Verwurstelung und so eine Beteiligungen untereinander mit Abhängigkeiten. Es ist wirklich ein Kartenhaus. Man weiß nicht, wie stabil das Ganze ist, aber ich meine, solange halt solche Unternehmen wie Anthropic oder auch vielleicht jetzt OpenAI, die wachsen ja auch wieder stärker jetzt dank ihrem Codex, solange die wachsen, die weiter Geld bekommen, beziehungsweise die dann auch Geld verdienen, und Anthropic war ja sogar schon mal, glaube ich, kurz profitabel, dann ja, kann das natürlich auch noch weiterlaufen. Es gab auch gestern nochmal, wenn wir jetzt gerade dabei sind, jetzt muss ich nochmal kurz draufschauen, das habe ich nämlich gestern nochmal geschrieben, da gab es Schätzungen jetzt nochmal von, ich glaube, Morgan Stanley war das, warte, ich muss noch gerade mal suchen hier, ich habe das hier irgendwo, nochmal, genau. Die Morgan Stanley geht davon aus, dass die vier großen Hyperscaler, also Microsoft, Alphabet, Amazon und Meta, im Jahr 2027 die Investitionsausgaben nochmal um 57% steigern. Ich dachte ja wirklich, dieses Jahr ist der Peak, maximal noch ein ganz bisschen, weil wo kommt das Geld her? Aber sie werden ja immer kreativer und zapfen jetzt weiß Gott was an. Wir haben ja auch gesagt, Pensionskassen, was weiß ich, was da alles angezapft wird. Also wenn das wirklich kommt, nochmal 57% mehr, absolut irre, ne? Aber wir werden es sehen. Also der ganze Chipsektor, da geht's weiter zur Sache. Anders kann man es nicht sagen.
Ja, und dass die Schulden auch zu einem immer größeren Gefahrenherd, sagen wir es jetzt mal, werden können, das ist mittlerweile auch recht klar. Bevor wir uns das anschauen, eine kurze Werbeunterbrechung und Dankeschön an den Smart Broker für das Sponsoring dieses Videos. Wenn ihr gerade in solchen volatilen Zeiten einen zuverlässigen Partner sucht, was Aktienhandel angeht, da können wir euch den Smart Broker wärmstens empfehlen. Da habt ihr 30 Börsenplätze, wo ihr über 40.000 Aktien handeln könnt, über 10.000 Sparpläne ohne Ordergebühren, echte Kryptowährungen, ihr könnt da Fonds, Derivate und vieles mehr halten und das Ganze zu wirklich sehr günstigen Konditionen. Und der Clou ist, wenn ihr unseren Link verwendet, bekommt ihr ein 30 Euro Amazon-Bruchstück geschenkt. Dafür müsst ihr nichts tun, lediglich unseren Link verwenden. Dieses Angebot gibt es auch nur hier bei uns auf dem Podcast oder auf unseren Hauptkanälen. Das ist also ein exklusives Angebot für euch und ihr müsst da kein Geld dafür einbezahlen, Mindestanzahl Trades, nichts derweilen durchführen, lediglich über unseren Link anmelden. Deswegen schaut euch das gerne mal an. Wir verlinken es euch in der Videobeschreibung oder in den Shownotes und damit dann auch wieder Werbung Ende. Ja, es heißt, es ist die große Schuldenwette oder sogar die gefährliche Schuldenwette der USA. Ich weiß nicht, hast du es schon gelesen? Weißt du, wie viele alleine Zinsen aktuell die USA pro Tag bezahlen muss auf ihre Schulden? Die liegen ja mittlerweile, also ja, übers Defizit haben wir schon mal gesprochen. Du weißt es, wie viel, dann sag's mal.
Ja, ich habe gelesen, es sind jetzt fast 1 Billion pro Jahr, ne? Also sind das dann hier, was sind 3 Milliarden pro Tag oder irgendwie sowas, ne? Ja, knapp 3 Milliarden.
Ja, genau. Und diese Zinszahlen,
wir nur ein paar Wochen durchhalten, dann wären wir auch pleite, ne? Wenn wir so viel Geld immer abgeben müssten, das wäre ja übel.
Vor allem, was da das ganz Prekäre ist oder Interessante, das ist tatsächlich mehr als das Verteidigungsbudget der USA. Und ich meine, man weiß ja, wie hoch das Budget bei den US-Amerikanern dann ist. Also das ist schon wirklich Wahnsinn. Und da gibt's jetzt ein Problem, nämlich bei dem Ganzen. Also um diese ganze Zinslast so ein bisschen kurzfristig dann zu drücken, da setzt das US-Finanzministerium mittlerweile auf eine recht risikoreiche Wette an, nämlich sie finanzieren die Staatsschulden nämlich immer mehr durch kurzlaufende Schatzwechsel. Also die werden auch T-Bills dann genannt, statt eben über langlaufende Anleihen. Was ist jetzt genau da das Problem? Also diese kurzfristigen T-Bills, also die haben eine Laufzeit von bis zu einem Jahr. Die sind vom Jahr 2014, Entschuldigung, wo sie noch bei 13% gelegen sind, mittlerweile auf 22% angestiegen. Und das ist bei den G20-Staaten der absolute Spitzenwert. Aber die US-Amerikaner, die müssen halt immer eine Sonderrolle einnehmen bei allem, also auch bei den negativen Sachen. Und Goldman Sachs erwartet nun, dass sich das Emissionsvolumen bei diesen T-Bills 2026 auf über 827 Milliarden Dollar mehr als verdoppelt. Also ja, richtig, wir reden von Milliarden, nicht von Millionen. Also im Vorjahr waren das noch 360 Milliarden. Und warum macht das Finanzministerium das? Die T-Bills, die rentieren so mit circa 3,7-4%, während 10-jährige Papiere ja so rund 4,7% aktuell liegen und die 30-jährigen bei deutlich über 5%. Aber das Ganze hat natürlich einen ganz großen Haken dann mit dabei, denn wenn das kurzläufig ist, dann werden natürlich auch eventuelle Zinsanstiege zu einem ganz großen Problem von dem Ganzen. Ja, denn die kurzfristigen oder eben diese kurzläufigen, die müssen natürlich immer wieder refinanziert werden. Ja, und wenn die Federal Reserve dann eben die Zinsen anhebt, dann schlägt sich das quasi sofort und ungefiltert dann mit ein. Und das heißt, aus diesen 3 Milliarden, da könnte ganz schnell ein sehr viel größerer Betrag dann werden, was die US-Amerikaner pro Tag dann hier bezahlen müssten. Und das ist natürlich schon ein großes Problem dann. Und vor allem dann eben, was noch so ein Problem ist, dass die Unabhängigkeit von der Notenbank da immer mehr unter Druck gerät. Denn die wird so ein bisschen zum Gefangenen der Regierungspolitik, denn sie muss eben massenhaft diese T-Bills dann aufkaufen, um den Markt dann eben auch so ein bisschen liquide zu halten. Und anstatt eben die Bilanz abzubauen, da gerät sie dann immer mehr in die Zwickmühle. Denn je mehr von diesen T-Bills dann sozusagen im Umlauf dann sind, desto größer wird dann auch die Gefahr, wenn die Zinsen dann tatsächlich ansteigen würden. Und aktuell gibt es eben so Schätzungen, also wenn hier jetzt nochmal so die oder wenn die 6%-Marke geknackt wird, dann könnte das zu einem ganz großen Problem werden für die US-Amerikaner. Denn alleine schon jetzt 0,5 oder 1 Prozentpunkt hätte eine enorm große Auswirkung auf die Schuldenlasten. Aber es ist natürlich die Frage, ob das jetzt halt natürlich auch so von der Regierung, von der US-Regierung so ein bisschen gewollt ist, dass also die Federal Reserve sozusagen immer abhängiger dann eben auch von der Regierungsarbeit durch dieses ganze System dann wird. Ja, es ist wirklich schwierig. Es klingt natürlich auch alles wirklich echt nicht gut, weil vor den Anleihemärkten, da waren die Experten schon ja seit über einem Jahr davor, dass es hier eine brandgefährliche Entwicklung gibt. Und auch zuletzt haben sich hier eigentlich die Vorzeichen eher verschlechtert sozusagen. Ja, deswegen.
Also ganz wichtig, wer sich da nochmal jetzt zurückerinnert, Elon Musk hat die ja da mal so krass mal gegen Donald Trump unter die US-Regierung gewettert, ne, dass wegen Doge und sowas, ne, und die fahren das alles an die Wand und so weiter, eben wegen den Schulden und wegen dem Defizit. Die haben sich ja da richtig in die Haare bekommen. Jetzt ist Elon Musk ruhig, aber das Problem ist halt nicht beseitigt, sondern ist schlimmer geworden im Endeffekt. Also gestern, und deswegen ist dieses Thema jetzt auch so wichtig, haben ja die 30-Jährigen, obwohl Daniel hat es gesagt, man ja versucht, dass die langlaufenden, dass man gar nicht so viele Staatsanleihen rausgibt, langlaufende, weil sonst die Renditen am langen Ende nochmal steigen. Also ich bin da auch kein Experte. Deswegen nimmt man dieses Mittel der kurzfristigen, was man aber eigentlich früher eher gemacht hat, so als Notfall, ne, um da schnell was zu drucken. Aber jetzt macht man das, um eben weniger Zinsen zu zahlen. Aber die langlaufenden sind jetzt bei 5,3%. Also das ist schon irre einfach. Also Kredite sind so teuer, das belastet natürlich die Wirtschaft. Also auch ne, wenn du Häuser kaufst und so weiter, ne? Also oder auch Investitionen tätigst in Rechenzentren, ne? Wenn dieses Zinsniveau so hoch ist, das ist krass. Und das andere Thema ist, was jetzt hier noch gar nicht angesprochen wurde, habe ich auch gestern mehrfach drüber gelesen. Ne? Also man kann sich ja mittlerweile auch überlegen, ne? Wem gebe ich überhaupt mein Geld, dem Staat oder doch irgendwelchen bonitätsstarken Unternehmen? Haben wir ja auch schon oft besprochen, dass Amazon und vor allen Dingen auch Alphabet und Co. halt jetzt auch die Märkte anzapft mit Anleihen, ja, und da irgendwie 80 Milliarden Anleihen raushauen. Und da geben halt auch jetzt viele ihr Geld dann eher mal nach Alphabet statt dem Staat. Da gibt es nämlich auch gute Zinsen. Und also es ist halt so viel Kapitalbedarf da, plus die Schulden. Es ist sehr, sehr, sehr schwierig. Ja. Also wenn jetzt die Inflation doch ansteigen sollte, was macht dann die Notenbank? Ja, jetzt mittlerweile stehen ja die Chancen nur noch bei 30%, dass es eine Erhöhung gibt. Also also Kevin Walsh hat da, glaube ich, richtig viel Druck, muss man sagen. Und deswegen sind wir wieder beim Thema Iran. Also allein aus dem Grund kann Donald Trump das da unten nicht eskalieren lassen, dass die Ölpreise so stark steigen. Abgesehen davon, dass die sowieso nicht, glaube ich, die militärischen Mittel haben, aber auch, was die eigene Wirtschaft und so weiter angeht, die Chancen, die Wahlen zu gewinnen. Also die US-Regierung ist gerade ein bisschen in der Zwickmühle.
Ja, also es ist wirklich was, also man sollte da jetzt nicht in Panik verfallen und dann um Gottes Willen, ja, jetzt also alles in Dosennahrung und Smith & Wesson investieren, also das ist es noch lange nicht, ja, aber man sollte das definitiv im Blick haben, vor allem wenn jetzt die Zinsen also nicht nur einmal um 0,25% steigen, sondern wenn sie nochmal deutlich angehoben werden, dann bekommen die Amerikaner tatsächlich richtig Probleme. Die Frage ist natürlich, ob es noch irgendwelche alternativen Lösungen dann gibt, weil sie viele finanzstarke Unternehmen natürlich haben. Das ist auf jeden Fall eine Situation, die nicht schön ist, die man als Aktionär, also allgemein, weil nahezu jedes Unternehmen, also selbst wenn es nicht in der USA ansässig ist, hat ja trotzdem oft was mit der USA zu tun. Deswegen sollte man das definitiv auf dem Schirm haben und eine Entwicklung, die nicht so schön ist. Ray Dalio hat ja letztes Jahr auch davor gewarnt, dass sich am Anleihenmarkt die ganze Entwicklung nicht positiv gestaltet. Deswegen, hat man aber bei den Superinvestoren insgesamt, muss man auch sagen, nicht gemerkt. Sie haben ja jetzt eben ihre Bücher für uns geöffnet oder ihre Portfolios. Und die meisten Sachen, die müssen sie ja öffentlich eben zeigen, was gehandelt wurde, was verkauft wurde. Und es gab wirklich einige sehr interessante Entwicklungen. Ich würde mal sagen, wir starten einfach mal mit dem Altmeister, auch wenn viele wissen, dass er mittlerweile nicht mehr Warren Buffett an der Spitze von Berkshire Hathaway ist. Da gibt es trotzdem aktuell die Meldungen, dass er Greg Abel, das ist ja der neue CEO, dazu sozusagen geraten hat, eine Position deutlichst auszubauen und die ist mittlerweile auf Platz 3 in seinem Portfolio angewachsen, das in einer kurzen Zeit. Und das ist Alphabet tatsächlich gewesen. Und es ist vor allem auch dementsprechend so interessant, weil ja ein Großteil der Position ja jetzt gar nicht letztes Jahr aufgebaut wurde, als die Aktie noch am Boden sozusagen war, sondern ein großer Teil tatsächlich jetzt eben erst in den letzten Monaten aufgebaut wurde. Vor allem jetzt eben auch im letzten Quartal, da hat man die Alphabet-Position, da gibt es ja zwei verschiedene Papiere. Die eine hat man um über 650% ausgebaut und die andere um 45%. Und damit haben wir jetzt das erste Mal seit wirklich einer langen Zeit, dass es hier in der Top 10 von Berkshire Hathaway eine wirklich ganz große Veränderung gegeben hat. Denn wenn man beide Alphabet-Papiere zusammenzählt, machen wir hier gerade über 13,5% des Portfolios in Alphabet-Aktien dann aus. Also wirklich eine spannende Entwicklung und zeigt eben auch, dass also Berkshire noch lange nicht das Ende der Fahnenstange sieht bei Alphabet. Und das, obwohl sie ja diesen Sunrun hingelegt haben über die letzten anderthalb Jahre. Aktie ist fantastisch gelaufen, weil sie eben halt auch so ihre ganzen Probleme ja damals so auf einen Schlag gefühlt verloren hatte. Und es halt eben auch im KI-Bereich immer besser läuft, gute Nachrichten gegeben hat. Ansonsten hat es tatsächlich nicht wirklich viele Veränderungen bei Berkshire gegeben.
Was ich noch spannend fand, Delta Airlines hat da noch ordentlich aufgestockt. Das war doch auch immer so die Aussage, mit Airlines kannst du nur Geld verdienen, aber Delta Airlines, gut 1,79%, aber er hat so um 44% aufgestockt, vielleicht auch noch ganz interessant. Aber ich glaube, Delta Airlines sehen sie eher auch so als, ich glaube, das ist so eher für Gutverdiener, die buchen da Services hinzu, also die verdienen auch ordentlich Geld und die Aktie, hab ich mal angeschaut, die ist richtig gut gelaufen auch zuletzt, also Vielleicht weißt keine klassische Airline, sondern so, ja, ich weiß, ich kenne mich nicht genau damit jetzt aus, aber scheinen eher so ihre Premium-Services zu verkaufen.
Und weißt du, was das Ganze noch so interessant macht? Ich habe es ja schon so ein bisschen geteasert, dass es diesmal so einige wirklich starke Tendenzen gegeben hat. Und ja, Airlines sind eine starke Tendenz gewesen. Denn nicht nur Berkshire hat eine Aufstockung hier getan, sondern auch der Appaloosa Management Fonds von David Tepper, auch das ist einer der erfolgreichsten Investoren aller Zeiten. Und der hat nicht nur hier zugelangt, also der hat bei American Airlines nämlich gekauft. Ja, also da hat man eben auch schon gesehen, da tut sich was. Also man hat dieses Mal einige Anzeichen dafür gehabt, dass es in einigen Sektoren wirklich auffällige Käufe dann gegeben hat. Also eben hier in dem Fall jetzt mit American Airlines, dann eben auf der anderen Seite Delta Airlines. Und was ebenfalls sehr auffällig war, es gibt ja aktuell das Thema, dass es eine große Fusion bei den Eisenbahngesellschaften geben soll. Denn auch da hat David Tepper ordentlich zugeschlagen. Und zwar nicht nur David Tepper, sondern auch Daniel Loeb von Third Point, die haben beide Norfolk Southern gekauft, weil die sollen ja einer der Kernfusionspunkte hier dann sozusagen sein. Also auch da eine wirklich spannende Entwicklung und da merkt man dann halt auch eben, wenn die solche Käufe tätigen, beziehungsweise die gehen dann halt davon aus, dass sich das sehr positiv auswirken wird, beziehungsweise das Szenario positiv enden wird. Und die wissen halt oft schon deutlich mehr Bescheid. Ja, also die kennen ja Leute von der Politik, teilweise ja sogar die Firmenleiter, Inhaber, je nachdem, um welche Firma es sich eben handelt. Und da kann man doch schon mal oft immer so ein paar Sachen erkennen. Das ist wie damals, also mein absolutes Lieblingsbeispiel ist vor einigen Jahren gewesen, als Activision Blizzard durch Microsoft übernommen wurde. Zufälligerweise hat ja dann im Quartal davor Berkshire Hathaway Activision Blizzard gekauft, wo man jetzt auch denken würde, ey, come on, das ist absolut gar kein Investment für einen Warren Buffett, ja. Und im Quartal darauf, das weiß ich noch, also ein oder zwei Quartale später ist die Position schon wieder verkauft worden. Also da kann man mir erzählen, was man will. Also, dass er da nicht einen Tipp von seinem guten Freund Bill Gates bekommen hat, ja, lag doch irgendwie sehr nah. Dann habe ich aber auch gesagt, ich fand es auch irgendwie ein bisschen schade, dass er das da wirklich so, also so offensichtlich dann halt auch gemacht hat, ja, weil Activision Blizzard ist halt wirklich gar keine Position, die ins Berkshire-Portfolio damals auch gepasst hat, ja. Also das war schon wirklich eine krasse Story, wie ich finde. Es waren jetzt keine riesen prozentualen Gewichtungen, weil sonst, man muss ja bei Berkshire immer aufpassen, wenn die viele Prozent in eine Firma stecken, dann gehört die denen ja in der Regel. Das geht halt nur mit sowas wie Google dann oder Alphabet, dass du dann nicht die komplette Firma übernimmst, wenn die mal 10% ihres Wertes da rein investieren. Aber das ist schon krass gewesen. Und es gab auch eine Entwicklung. Wir hatten ja vor einigen Monaten drüber gesprochen, dass es ja Netflix Warner Brothers übernehmen wollte. Das war ja ein Riesenthema. Und da scheint jetzt auch vielleicht Daniel Loeb ein bisschen mehr zu wissen, denn bei Daniel Loeb und dem Third Point Ding ist Warner Bros. Durch den jetzigen Kauf die größte Position im Portfolio geworden. Und es ist ein Einmalkauf gewesen. Also es ist nicht so, dass er sich diese Position über einen längeren Zeitraum aufgebaut hat. Er hat im letzten Quartal Warner Bros. Zu seiner größten Position gemacht. Und auch da muss man sich dann natürlich die Frage stellen, weiß der vielleicht schon so ein bisschen mehr oder wusste er schon zu dem Zeitpunkt mehr? Weil wenn es jetzt bekannt gegeben ist, dann ist ja das Quartal schon einige Wochen mit vorbei dann. Also wirklich schon sehr, sehr interessant, was so diesmal zu sehen war bei diesen ganzen großen Investoren. Was man auch sagen muss dieses Mal, viele haben sich vor allem von diesen Highflyer-Chip-Werten dann getrennt, reduziert. Ich hatte ja bereits über David Tepper gesprochen. Der hat nämlich zum Beispiel seine Position in SanDisk komplett verkauft und er hat seine ganz große Position in Micron fast halbiert. Also auch wenn Micron immer noch seine zweitgrößte Position mit 15% Portfolioanteil ist, hat er sie im letzten Quartal um über 40% getrimmt. Also der war da schon länger mit dabei. Und zeigt eben auch, ja, die Superinvestoren oder ja, Hedgefonds, wie man sie immer nennen möchte, die haben da zuletzt wirklich einige Kohlen aus dem Feuer rausgenommen. Denn auch Daniel Loeb hat beispielsweise Verkäufe bei Nvidia, KLA, Lam Research, Broadcom, einen Semiconductor Holding und weiteres gemacht. Also auch da einige Auffälligkeiten, dass hier bei solchen Aktien dann, also die, wo so wirklich ganz große Summen bewegen, ja doch teilweise so ein bisschen vorsichtiger geworden sind. Was man allerdings auf der anderen Seite dazu sagen muss, sie sind keinesfalls irgendwie bearish gegenüber den Technologieaktien geworden, eher im Gegenteil. Was glaubst du, Michael, welche beiden Aktien sind die meistgekauftesten gewesen, also wo es die meisten Käufe gegeben hat bei diesen großen Hedgefonds? Was glaubst du, welche würde dir da so als erste oder die welche beiden würden dir da so als erstes in den Sinn kommen?
Google, also Alphabet? Keine Ahnung.
War auf Platz 7.
Ah, okay.
Auf Platz 1 mit großem Abstand ist Microsoft gewesen. Ah, 18 Mal wurde Microsoft gekauft. Und auf Platz 2 ist Meta gewesen tatsächlich.
Ja, 14 Meta Käufe. Habe ich auch oft gesehen, stimmt. Meta haben viele hinzugekauft, auch Bill Ackman.
Meta. Und Meta wurde genauso oft gekauft, nämlich auf Platz 2, den teilen sich zwei Unternehmen, Visa tatsächlich. Ja, okay. Visa haben einige die Schwächephase genutzt. Es gab aber auch einige Käufe bei Amazon, Berkshire Hathaway, S&P Global und auch tatsächlich, was mich überrascht hatte, bei Disney hat es 9 Käufe gegeben. Da muss man auch mal gucken. Disney ist eine Aktie, die ich jetzt tatsächlich schon lange nicht mehr auf dem Schirm hatte. Die hatte mal vor einigen Jahren so diese großen Probleme und so irgendwie das Gefühl hatte, die erholt sich gar nie mehr so wirklich. Aber da scheinen jetzt auch einige so ein bisschen Potenzial zu sehen. Womit du aber mit deiner Alphabet-Aussage dann wiederum recht hattest, das ist aktuell die mit Abstand meist gehaltene Aktie in den großen Hedgefonds. Mhm. Ja, also mit großem Abstand ist die Google-Aktie auf Platz 1. Also wenn man beide zusammennimmt, ist die mit großem Abstand auf Platz 1. Und ich sage ja natürlich auch immer, man sollte niemals nach denen jetzt handeln. Man weiß nie genau, was sind auch die Hintergrundmotive, warum jetzt der eine Hedgefonds so und so handelt. Aber so das ganz gesamte Bild sich anzuschauen, das finde ich immer wirklich sehr interessant. Denn wenn so viele ihre Positionen dann eben drin haben, dann ist es zumindest mal so ein Anzeichen dafür, dass da viele eben auch weiter an eine starke Entwicklung dann eben einfach glauben. Denn sonst hätten sie es ja nicht in ihren Hedgefonds dann eben drinnen in diesen großen Gewichtungen. Und war wirklich interessant, aber diesmal zu sehen, dass eben so aus den Highflyern so ein bisschen Geld abgezogen wurde und dann aber trotzdem auch in vor allem Microsoft, Meta, Alphabet und so viele Gelder wieder reingeflossen sind. Also wirklich interessant. Also kann ich nur jedem empfehlen, das Ganze auch mal so ein bisschen immer mitzuverfolgen, denn da kann man immer mal so auch ein bisschen so sich Trends anschauen. Leider bei manchen Sachen, wie jetzt bei Warner Bros. Oder so, da man erfährt es dann natürlich eben erst, wenn es eigentlich schon so ein bisschen zu spät dann eben ist. Aber auch da, da merkt man zumindest mal, wer so gute Kontakte und so im Hintergrund dann hat. Aber es ist natürlich auch kein Garant dafür, dass das Ganze dann auch immer positiv ausgeht. Also das muss man natürlich auch dann mit dazu sagen, ja. Genau, dann würde ich sagen, sind wir am Ende der Folge angekommen. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Schreibt uns auch mal gerne, welche Käufe so bei den großen Hedgefonds haben euch denn so am meisten überrascht? Wir haben ja schon das letzte Mal über Bill Ackman dann eben gesprochen. Oder habt ihr es auch dem einen oder anderen nachgemacht, beispielsweise mit Microsoft, Meta oder Visa? Schreibt es uns gerne mal in die Kommentare rein. Und dann wünschen wir euch allen noch eine weitere gute Woche und hoffen, ihr schaltet auch am Samstag wieder ein. Macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao.